Lob und Dank sei dem Herrn. Es sind immer glaubensstärkende Worte, die wir in der Heiligen Schrift lesen. Und dann steigt in uns ein so mächtiges Verlangen auf. Herr, noch einmal. Tu's noch einmal.
Amen.
Nicht um unseretwillen, um deines Namens Ehre willen. Auf das offenbar werde, dass wir nicht einem toten Gott dienen, sondern einem Herrn, der sein Leben gelassen, der auferstanden ist und der sein Wort hält, der mit uns sein wird alle Tage bis an das Ende der Welt. Vergessen wir nie, woher wir kommen, nie, wo wir heute wären, wenn Gott sich unser nicht gnädig angenommen hätte. Vergessen wir nie, welch ein Vorrecht es ist, zu glauben, was Gott uns heute durch sein Wort zu sagen hat. Wenn wir 1. Könige 18 lesen, dann kommt beides, Wehmut, Freude, Hoffnung und Erwartung. Alles scheint hier zusammenzulaufen. Freude darüber, dass Gott antwortet, dass er Gebete erhört, dass er Reden sandte, dass er bestätigte, dass er der wahre Gott ist. Und wir waren ja jetzt vor einigen Tagen wieder auf dem Berge Karmel. Und ich habe mich diesmal nicht an das Denkmal gestellt. Oder habe ich es, um mich dort fotografieren zu lassen? Ich weiß nicht, wer es wollte und wer es sagte. Aber ich war dessen überdrüssig, mich mit dem Denkmal des Elia fotografieren zu lassen. Aber trotzdem waren wir damals auf dem Berg Karmel, auch am Denkmal des Elia, nicht? Und in meinem Herzen ist dann doch ein großes Weh. Und es steigt zu Gott empor, Herr, wann wirst du's tun? Wann wirst du dein Wort bestätigen? Wann wirst du antworten? Unsere Worte, die verklingen und sie richten nichts aus. Aber Gottes Wort richtet aus, wozu es gesandt wurde. Und wenn dann die Kraft Gottes noch hinzukommt, damit bestätigt wird, was gemäß seinem Worte getan wurde, dann ist das ein unleugbares Zeugnis der Gegenwart Gottes in dem Augenblick. Und wenn man das jetzt alles liest und die Örtlichkeiten kennt, auf der einen Seite des Karmel, die Ebene Jezreel, weit hingestreckt, und auf der anderen Seite die andere Ebene, wo dieser Bach ist, und wir haben hinuntergeschaut, uns wurde gezeigt, da war es, da ist der Bach, und da hat Elia den Baalspriestern ihr Ende bereitet. Man schaut im Augenblick hin und dann auch wieder weg, weil der Schmerz zu groß ist. Unser Gott ist doch nicht ein Gott der Geschichte, sondern ein Gott, der Geschichte macht, der noch heute zu seinem Worte steht. Eins fiel mir hier auf, ob zum ersten Mal, weiß ich nicht genau, aber es heißt hier doch klar und deutlich, dass der Regen kam, lasst mich's doch noch einmal lesen. Es heißt hier, sicher, zur Zeit des Abendopfers, das hatten wir schon mal vor einiger Zeit betont, aber es ging hier um den Regen. Was war's, das ich betonen wollte? Der Regen kam, nachdem diese Kraftprobe geschehen war. Ja, das war der Gedanke. Der Regen kam, nachdem der Prophet Elia mit der ganzen Meute abgerechnet hatte. Er wusste, dass er von Gott dazu bestimmt und gesandt worden war, im Namen des Herrn zu reden und zu wirken. Und als Gott seine Macht offenbarte und die Baalspriester mit dem Schwert niedergemacht wurden, danach kam dann der Regen. Ob das für unsere Zeit prophetische Bedeutung hat, ob es die Reihenfolge ist, die eingehalten werden wird, das weiß Gott allein. Aber eins wissen wir, Gott hat verheißen, dass der Prophet Elia kommen wird, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Genauso wissen wir, dass der Altar Gottes aufgerichtet, dass alles wieder erstattet worden ist, und das Schwert des Geistes müsste dazu genutzt werden, um alles, was nicht göttlichen Ursprungs ist, wirklich den Todesstoß zu versetzen. Und dann kommt der Spätregen. Wir alle warten auf den Regen. Wir haben das Konzept nicht in Händen. Wir haben eine Gesamtübersicht, aber die Einzelheiten wissen wir nicht. Eins wissen wir, oder die Reihenfolge, aber eins wissen wir, Gott wird uns nicht leer ausgehen lassen. Das würde nicht übereinstimmen mit allem, was in der Vergangenheit geschehen ist. Gott hat es nie versäumt, in der gesamten Vergangenheit irgendwie und irgendwann Zeugnis abzulegen von dem, was er angekündigt, verheißen und dann auch durchgeführt hat. Ein Noah hat lange warten müssen, natürlich nicht 120 Jahre, wie manche es sagen, sondern es waren insgesamt 120. Ihr könnt es nachlesen, spielt aber auch gar keine Rolle, auf ein Jahr kommt's nicht an. Wichtig ist nur, dass Gott zu seinem Worte steht. Und wir haben den Glauben, wenn wir wirklich tun, wie es in seinem Worte steht, dann kann er nicht anders als erhören. Wie bei Elia. Er konnte sagen, Herr, ich habe dieses alles nach deinem Wort oder Befehl getan. Erhöre mich, Herr, erhöre mich, damit dieses Volk erkennt, dass du, Herr, der wahre Gott bist und du selbst ihre Herzen zur Umkehr gebracht hast. Die Umkehr war nicht durch die Predigt, sondern durch einen göttlichen Eingriff, durch eine Kraftoffenbarung Gottes, sichtbar, spürbar, hörbar, alles war da. Wie oft haben wir es in unseren Gebeten zum Ausdruck gebracht, Herr, offenbare dich so, dass man's hören, sehen, spüren kann. Dass das in Erfüllung geht, wie es im Brief des Johannes steht, was von Anfang an war, was wir gesehen, gehört und erlebt haben, was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens, das verkündigen wir euch. Also nicht nur Predigt, sondern göttliche Bestätigung seines Wortes unter denen, die das Wort aufgenommen haben. Und dieser Glaube muss in uns immer größer werden. Der ist auch unabhängig von allen Umständen. Zum Beispiel, wenn irgendjemand sich nicht wohl fühlt, das ändert doch nichts an Gott und seinem Wort oder das, was er verheißen und zugesagt hat. Das ist das Schöne, dass Gott über allem erhaben ist. Stellt euch vor, er würde mit uns so rauf und runter gehen und wäre unseren Schwankungen unterworfen. Was gäbe das am Ende? Nein, Gott ist hoch erhaben. Er hat aber trotzdem unsere Höhen und Tiefen mit einkalkuliert und wacht über seinem Wort, um es zu erfüllen. Hierauf sagt Elia zu Ahab: Gehe hin, iss und trink, denn ich höre schon das Rauschen des Regens. Er wusste, wenn diese Kraftprobe, wenn diese göttliche Bestätigung dagewesen ist, das ist dann die Stunde der Heimsuchung Gottes. Gott hat Zeiten, wir haben sie nicht, aber Gott hat sie. Unsere Zeit ist wie für ihn die Ewigkeit, so ist für uns die Zeit. Aber er hat innerhalb der Zeit doch gewisse Dinge von heilsgeschichtlicher Bedeutung geplant, die alle so verlaufen und dann kommen, wann er sie bestimmt hat. Weiter heißt es, während nun Ahab hinaufging, um zu essen und zu trinken, stieg Elia an der Spitze des Karmels, auf die Spitze des Karmels zu und kauerte sich tief zur Erde nieder, indem er sein Gesicht zwischen seine Knie nahm. Auch dann noch, trotz dieses mächtigen Erlebnisses, nicht die Nase hoch, nicht himmelhoch jauchzend, Kopf zwischen die Beine und betet zu Gott. Diese Abhängigkeit von Gott, dieses Vertrauen zu Gott spricht uns alle an. Es gibt keinen Menschen Gottes, der auch nur irgendwann den Anlass dazu hätte, seine Nase hochzuheben und meinen, es wird schon alles kommen. Ich sage jetzt hier und heute, nach dieser gewaltigen Gebetserhörung, nach dem großen Erlebnis, nach der außergewöhnlichen Bestätigung, nachdem die Feinde mit dem Schwert niedergemacht worden waren, kommt dieser Mann hoch, kauert sich hin, nimmt den Kopf zwischen die Knie und betet zu seinem Gott. Welch eine Ergebenheit, welch eine Weihe vor dem allmächtigen Gott. Nichts ist bei Gott selbstverständlich. Der Herr möchte, dass wir ihn um das, was er tun soll, bitten. Denn er legt die Bitten ja vorher in unser Herz, damit wir sie ihm bringen und er uns erhören kann und das schenken, worum wir ihn bitten. Aber es ist ja nur dann, wenn er es uns ins Herz legt, nicht ein Wunschzettel, auf den wir zig Dinge schreiben, sondern eine Sache, die er tun möchte, legt er uns aufs Herz und die bringen wir ihm im Gebet. Und dann erhört er uns. Dann befahl er seinem Diener, steige höher hinauf, schaue aus nach dem Meer hin. Der ging hinauf und schaute aus und meldete, es ist nichts zu sehen. Schöne Sache, geh hin, schau. Und er kommt und sagt, es tut sich nichts. Es ist gar nichts zu sehen. Er antwortete, gehe wieder. Er gab nicht auf. So ging das hin und her, wie es hier steht, und schaute aus und meldete, es ist nichts zu sehen. Und so siebenmal. Wann würden wir aufgeben? Irgendwann, so zwischendurch. Er wusste, hier hat Gott erhört, geantwortet, bestätigt. Und derselbe Gott wird wieder erhören, antworten, bestätigen. Wann? Das ist seine Sache. Und es heißt, beim siebenten Male, aber meldete er, soeben steigt eine Wolke so klein wie eines Mannes Hand auf aus dem Meer. Und im Handumdrehen war eine Wolke und es goss in Strömen. Es dauerte gar nicht lange. So wird es sein am Ende der Tage. Ohne lange Ankündigung, urplötzlich eine kleine Wolke wie die eines Mannes. Wichtig ist, dass es die Hand dessen ist, der alles in Händen hält. Das Meer und das Trockene, der über alles verfügt und der darauf bedacht ist, sein Volk zu segnen und gnädig heimzusuchen. Mit wem hat Gott Gericht gehalten? Mit den Baalspriestern, mit all denen, die ihm nicht gehörten, aber die auf seiner Seite standen, fanden Gnade bei ihm. Für sie war die Dürre vorbei. Wie oft wünschten wir uns und singen Tropfen der Gnade, sie fallen. Sende die Ströme, o Gott. Aber erst muss ja die Wolke irgendwo aufsteigen. Erst muss doch etwas kommen können. Solange der Himmel tiefblau ist, passiert gar nichts. Abwarten, dem Herrn vertrauen, ihm treu bleiben, bis die Stunde Gottes schlägt. Und es gibt nichts Schlimmeres als warten. Dadurch wird die Geduld manchmal bis zum geht nicht mehr geprüft. Und doch heißt es ganz still in unserem Herzen, harre der Sache, denn sie wird gewiss geschehen. Wie einem der kleinen Propheten gesagt worden ist, ist eine große Sache, obwohl in einem der kleinen Propheten, wenn die Weissagung auf sich warten lässt, so harre ihrer, denn sie wird gewiss eintreffen. Und so ist es auch in dieser Zeit. Ich würde mich darüber freuen, wenn all diese Dinge so schön wieder aufeinander folgen könnten. Nachdem der Altar Gottes aufgerichtet, die 12 Steine, nach den 12 Stämmen Israels, nachdem die Lehre der 12 Apostel, alles wieder schön aufgerichtet, aufgeschichtet, und nachdem alles wieder an Ort und Stelle gebracht wurde, und wir die Dinge, die wir tun, nach dem Wort des Herrn tun, zu ihm aufschauen können, beten und sagen, erhöre mich, Herr, damit dieses Volk erkennt, dass du der wahre Gott bist und dass du selbst ihre Herzen zur Umkehr gebracht hast. Das ist dann eine göttliche Bekehrung. Nicht, dass ein Mensch das vollbringen könnte, sondern Gott. Und dahin geht unser ganzes Vertrauen, dass er durch Wort und Tat die Menschen zur Umkehr bringen kann. Und ich glaube, wir alle sehnen uns nach einem Erlebnis mit Gott, das unser gesamtes Leben umgestaltet, das uns neu macht, das uns zum Menschen Gottes macht, an denen sich sein Wort erfüllen kann. Ehe wir diese großen Dinge, die noch ausstehen, in der Gesamtheit erleben können, müssen wir zunächst einmal das sein, wo Gott uns hinhaben will. Wir sehen es hier bei dem Propheten Elia. Er war sich der Sache so sicher. Er hat nicht nur die Steine und das Holz und alles dahingetan. Er gab den Befehl und sagte, füllet die Krüge mit Wasser und gießt kräftig über das Holz. Und wenn ich recht bin, sagt die Heilige Schrift sogar, die Rinne, die da drumherum gegraben war, füllte sich auch noch mit Wasser. So, dass niemand da den Streichholz dranhalten konnte. Alles war durch und durch nass. Und der Herr antwortete. Und alle waren überzeugt. Die Baalspriester hätten das alles anders gemacht. Die hätten irgendwo eine Zündschnur gelegt, jemand hätte versteckt Streichhölzer mitgebracht, hätten sie irgendwo Feuer gemacht. Aber nicht der Prophet Gottes. Das war eine so reelle Sache. Alles, was Gott tut, ist so reell und wird fast unmöglich gemacht, damit es fast nicht geschehen kann. Und dann geschieht's, weil Gott es vorhat. Und er fürchtete sich gar nicht. Merkt ihr, Elia hat Gott gar nicht geholfen. Er hat es Gott schwer gemacht. Stimmt's? Hat ja alles richtig schön nass gemacht und schwer gemacht, damit das Feuer seine liebe Not hat. Gar nicht menschlich gedacht. Umso größer war dann das Wunder und die Bestätigung. Was ist es hier? Es heißt, hierauf schichtete er die Holzscheite auf, zerstückte den Stier, legte ihn auf den Holzstoß und sagte, füllet 4 Krüge mit Wasser und gießt es über das Brandopfer und über das Holz. Da befahl er, wiederholt es noch einmal. Da taten sie es noch einmal. Hierauf sagte er, tut es zum dritten Mal. Da taten sie es zum dritten Mal, so dass das Wasser rings um den Altar herum lief und auch den Graben ließ er mit Wasser füllen. Alles war nass, ringsrum ein Graben mit Wasser. Und plötzlich fällt Feuer vom Himmel. Und Gott hatte bestätigt. Welch eine herrliche Sache. Wie wunderbar. Menschen haben zuschauen können, dass er es Gott ziemlich schwer macht, die Sache dort zu verbrennen. Aber bei Gott ist nichts unmöglich. Wisst ihr, dass wir Gott gar nicht viel helfen brauchen? Wir brauchen nur zu glauben und nur zu tun, was er uns gebietet und ihm dann grenzenlos zu vertrauen und innigst überzeugt sein, dass unser Gott alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Je schwieriger die Sache ist, umso mehr wird Gott verherrlicht, wenn sie dann geschieht. Wie oft haben wir darüber nachgedacht, als Martha und Maria in Not waren, weil Lazarus gestorben war und eine ihm auch noch sagt, wärst du hier gewesen, wäre mein oder unser Bruder nicht gestorben. Aber es sollte so sein. Da sollte nicht nur ein Kranker gesund werden, ein Toter sollte auferweckt werden. Umso größer war das Wunder, das der Herr tat. Ihr Lieben, wollen wir nicht kleinmütig zurückweichen, dem Unglauben nicht Tür und Tor öffnen, sondern im stillen Vertrauen zu unserem Gott leben und überzeugt sein, dass er jedes Wort und jede Verheißung zur rechten Zeit erfüllen wird. Auch wenn wir zwischendurch warten müssen und wenn die Dürre so schlimm wird, dass wir sagen, lieben Leute, es wäre besser, wir blieben alle zu Hause. Die Trockenheit in den Versammlungen ist schlimm. Sicher? Weil wir keinen künstlichen Regen machen. Wir besprühen die Leute nicht. Wir warten ab, bis Gott es tut. Ich werde mich hüten, irgendwo Feuer zu machen oder irgendetwas selber zu machen. Wir sind im Reiche Gottes. Wir sind auf Gott angewiesen. Und er hat Wege und Mittel, um alles, was ihm beliebt, auszuführen. Und so er es möchte, uns wäre es recht, wenn wir einen vollen Anteil daran hätten. Seine Schmach haben wir schon ziemlich getragen. Warum sollen wir nicht auch an dem, was er noch tun wird, unsere Freude haben? Doch, ich glaube es von ganzem Herzen. Wir werden uns über das freuen, was Gott gemäß seinem Worte tut. Meint nicht, dass jemand anders das letzte Wort spricht. Er ist der Erste und er ist der Letzte. Und er wird alles herrlich hinausführen. Wenn wir einmal hinausschauen und es ist noch nichts zu sehen, das bedeutet nicht, dass es nicht kommt. Es bedeutet, dass es kommt. Dass es nur noch nicht jetzt kommt, aber es kommt. Wenn wir ein zweites Mal rausschauen und wir sehen es noch nicht, das bedeutet nicht, dass es nicht kommt. Es bedeutet nur, dass es noch nicht in dem Augenblick kommt. Aber einmal ist es das siebte Mal. Und warum sollen wir nicht glauben, dass Gott das aus Gnaden tun wird im siebenten Gemeindezeitalter? Am Ende, wenn die Kraftprobe fällig ist und Altar Gottes aufgebaut wurde und alles richtig darauf geordnet worden ist und wir wirklich vor ihn treten können, nicht mit Schreien wie die Baalspriester, nicht mit hin und her mit hier und da Wundritzen, sondern schlicht und einfach mit Gott reden, der hört und der antworten möchte. Wir glauben das heute Abend. Er wird es aus Gnaden tun. Gelobt sei sein Name. Amen.
Himmlischer Vater,
Herr, wir danken.
Von Herzen danken wir dir gemeinsam für dein teures und heiliges Wort. Es sind alles lebendige Zeugnisse deiner göttlichen Kraft offenbar. Immer hast du Menschen gehabt, zu denen du redest, durch die du wirken, die du gebrauchen konntest, um dein Wort zu bestätigen. Ach Herr, es geht nicht um uns. Es geht darum, dass du und dein Wort geehrt und bestätigt werden. Geliebter Herr, du bist ein treuer Gott. Du hast uns eine wunderbare Botschaft gegeben. Wir leben doch wie in den Tagen des Elia. Hab meine prophetische Botschaft bekommen. Ehe der Tag des Herrn hereinbricht. Ach großer Gott, schenke Gnade, dass wir im Glauben hinzutreten. Dass der Altar wirklich da stünde, wie du es haben möchtest. Ach Herr, du wirst alles schenken, die Kraftprobe, die Bestätigung, Antwort wirst du geben und dann wird es uns nicht schwerfallen, das Rauschen des Spätregens zu hören, o Gott. Lebendiger Glaube wird in uns sein, auch wenn wir es noch nicht sehen, weil du es verheißen hast, wie damals dem Elia, der wirklich sagen konnte, auf mein Wort hin, weil du dein Wort in seinem Mund gelegt hattest. Wie Paulus sagen konnte, nach meinem Evangelium, Herr, dein Evangelium war sein Evangelium geworden. Deine Kraft, seine Kraft, dein Leben, sein Leben. Herr, möge es mit uns allen so sein. Ach, wir danken dir in aller Schwachheit und Armseligkeit und rühmen die Kraft deines Blutes, deines Wortes und deines Geistes. Segne alle, die sich der Fürbitte empfohlen haben, alle, die krank da niederliegen. Segne Schwester Vogt, segne alle, treue Herr, die zu dir aufschauen, die zu dir rufen. Und lass die Bestätigung deines Wortes bald hereinbrechen in einer ganz mächtigen Weise. Dir sei die Ehre und der Lobpreis in Ewigkeit. Amen.
Amen.